Schöner denken.
Sergeant, fragen Sie die üblichen Verdächtigen.
Herzlich willkommen. Sie hören Schöner denken. Hendrik und Thomas von Schöner denken sind heute mit Patrick und David von den Mediennomaden verbunden. Hallo, ihr zwei.
Hallöchen.
Ja, hallo, grüßt euch.
Hallo. Ja. Wir wollen heute über Serpico reden, aber bevor wir über den Film reden, wollen wir noch mal ein bisschen erzählen, wie wir überhaupt auf euch gekommen sind. Wir haben nämlich mal einen Film, viele Blogger gemacht. Das war ursprünglich mal eine Idee vom, oh mein Gott, wie heißt er? Muss ich jetzt noch mal nachtragen.
Merkur Schröder.
Merkur Schröder, vielen herzlichen Dank. Und da haben wir mal einen Durchlauf mit interessanten Filmen gemacht und ihr seid da voll eingestiegen. Auch wenn ihr im Detail den falschen japanischen Film geguckt habt, aber einen sehr vergnüglichen Podcast dazu besprochen habt, wenn ich mich richtig erinnere.
Ja, das hat für große Verwirrung bei uns gesorgt, als wir dann, es war die Steuerfahnderin, sollten wir uns ja angucken. Das war die Hausaufgabe von eurer Seite aus und wir haben dann, sind einem Fehler aufgesessen bei MyVideo, glaube ich. MyVideo hatte den im Programm, nur der hat die Filme vertauscht gehabt, also Teil 1 und Teil 2. Teil 2 war als die Steuerfahnderin Teil 1 geflaggt und wir haben uns alle drei diesen Film angeguckt und haben darüber geredet. Haben den Podcast aufgenommen, waren super stolz, dass wir auch diesen Podcast dann aufgenommen haben, weil wir sind alle nicht so ganz warm mit asiatischen Produktionen und es war wirklich ein Kampf auch für uns. Und dann habe ich festgestellt, als wir diesen Podcast aufgenommen haben, der Memo hat ja auch so einen japanophilen Podcast und die hatten darüber gesprochen und ich merkte so, als ich mir den anhörte, worüber reden die eigentlich? Das habe ich nie so gesehen.
Aber trotzdem war euer Podcast ganz klasse und immerhin hat er uns ein bisschen den Blick frei gemacht auf einen Film, den wir dann noch nicht gesehen hatten.
Sehr schön. Aber es war ja auch gemein. Also es ist ja nicht einmal vorgekommen in dem Film auch so, dass weißt du noch damals bei dem Fall. Dann hätte man ja vielleicht drauf kommen können, dass das der zweite Teil ist.
Was irgendwie daran lag, glaube ich, dass der in Japan so wahnsinnig erfolgreich war, dass man gar keine Anspielung auf den ersten Teil in dem Sinne hätte machen müssen, der dem Zuschauer aus Europa klargemacht hätte, das ist ein zweiter Teil. Ja? Mhm. Weil ich glaube, in Japan hat den damals in den 80ern echt jeder gesehen, der nicht bei 1 auf dem Baum war. Ja, aber ihr habt auch nicht nur über die Steuerfahnderin gesprochen, ihr habt auch einen sehr schönen Artikel geschrieben zu einem Film, viele Blogger, zu dem ersten Film, zu dem JFK-Mord in der französischen Version sozusagen. Der war ja auch, war auch ein sehr schöner Beitrag von euch. Und ich habe da noch ein bisschen mehr bei euch reingeschaut und ihr seid sowieso relativ breit aufgestellt. Wie viel seid ihr denn und was habt ihr eigentlich für ein Konzept?
Das ist immer die gute Frage nach dem Konzept. Wir haben kein Konzept. Also wir haben, das ist aus einer Idee von mir und einem Tobi entstanden. Wir hatten angefangen als Toda-Seite, weil wir beide bei so einem Internetmagazin mal als auch als Kritiker gearbeitet haben, kurzzeitig, also für Film und für Musik. Wollten das eigentlich weitermachen, aber ohne diesen Stress, du musst jetzt den Film dir angucken und du musst dir jetzt das Musikalbum anhören und haben dann gesagt, okay, wir machen einen Blog. Und dann ist der Patti relativ schnell eingestiegen und dann haben wir halt überlegt, okay, wir wollen es ja auch ein bisschen fairer aufteilen und auch so ein bisschen mehr Leute ins Boot holen und haben halt gesagt, wir machen jetzt einen Relaunch und sind dann eben auf Mediennomaden gekommen. Ich glaube sogar, es ist sogar aus einer Arbeit von Patti, von dir ist das raus, ne? Der Name, Mediennomaden.
Oh ja, das ist ein Begriff, der mir mal im Zuge meiner Magisterarbeit so zugeflogen ist. Es geht darum, dass der um Konsumentenverhalten, vor allem was Journalismus betrifft. Also dass sich dahingehend das Verhalten geändert hat, dass niemand mehr drei Zeitungen parallel liest und sich eigentlich nicht mehr auf ein festes Medium versteift, sondern eigentlich seinen Neigungen nach hin ja den Medien ergibt, das, was er zu fassen kriegt, das konsumiert er und er ist selten noch, ja, sagen wir mal, medientreu. Und das ist ein Begriff, den ich von einem Journalismusforscher aufgegriffen habe, vom Christian Jakubatz. Und als wir dann auf der Suche nach einem Namen waren, haben wir mehrere Sachen in den Raum geworfen und da war unter anderem Mediennomaden dabei und da wir eigentlich, der David sagte ja so schön, wir haben ja gar kein Konzept. Ich sage ja immer, unser roter Faden ist, dass wir keinen roten Faden haben. Ja, wir machen eigentlich das, worauf wir Bock haben. Wir greifen uns das, wo wir sagen, das ist, hat für uns Relevanz, damit beschäftigen wir uns, das ist ein gutes Thema, das können Filme sein. Filme sind natürlich, weil wir alle da so eine gewisse Vorbildung haben, ein ganz großes Thema, aber wir beschäftigen uns auch mit Musik, mit Videospielen und ich glaube, der Mediennamen, der trifft einfach das, was wir machen, auch ganz gut.
Ja, das läuft uns ja wirklich gut rein, weil wir ganz ähnlich aufgestellt sind, weil wir ja auch über Bücher schreiben und weil wir da uns auch nicht einengen lassen wollten, aber schon festgestellt haben, wenn wir uns irgendwie aggressiv für irgendeine Nische entschieden hätten von den Sachen, wo wir besonders viel Spaß dran haben, dann wäre es auch irgendwie leichter, sich zu kommunizieren. Wenn man sagt, ja, was machst du für einen Blog oder was machst du für einen Podcast? Ja, viel über Filme, aber auch über Bücher und eigentlich über alles. Und dann ist es schon irgendwie viel schwerer zu erklären, wenn der Memo erklärt, wie sein Kino-Chivar-Podcast funktioniert, das hat er in einem Satz erklärt.
Klar, sicher. Das ist das Problem der fehlenden Nische, das stimmt schon. Das macht uns schwerer einzuordnen, aber lässt uns halt auch so ein bisschen die Freiheit, weil das ist ein Hobbyprojekt bei uns. Klar, wir wollen es auf einem gewissen Niveau betreiben, das soll hier auch, das ist nicht nur Selbstbefriedigung, sondern wir wollen auch Leute animieren, sich mit Medien auseinanderzusetzen. Aber wir wollen keinen irgendwie, weder unseren Lesern noch uns irgendwo in starre Bahnen festsetzen. Wo wir sagen, wo keiner danach immer mit glücklich ist. Weil es kann ja auch sehr schnell sein, dass ein Thema auch ausgelutscht ist. Mhm. Also was ich so ein Problem habe, oft bei reinen Filmblogs, also was wir auch nicht so wollen, sind so die ganz klassischen Reviews. Weil ich finde, da gibt es unglaublich vieles und da gibt es auch unglaublich viele gute Sachen. Und da wollen wir halt einfach nicht hinterher hinken. Das können wir auch nicht leisten. Wir können keinen Filmblock leisten, der sämtliche Kinostarts abklappert. Da würden wir uns, glaube ich, mehr mit unter Druck setzen und weniger Spaß dran haben, als das, ja, mit dem wir uns jetzt eigentlich beschäftigen.
Wobei man fairerweise sagen muss, wir haben ja eine kleine Review-Ecke. Die Pia, die arbeitet im Kunstkino und deckt das bei uns so ein bisschen ab, indem die halt so dann tatsächlich auch mal den außergewöhnlichen Film vorstellt, den man dann eben nicht so auf dem Schirm hat. Also sie hat jetzt als letztes, da war ich sogar mit im Kino, haben wir uns Remember angeguckt, diesen Rachefilm mit Christopher Plummer, der sicherlich gegen The Revenant, der, glaube ich, am gleichen Wochenende sogar gestartet ist, oder die ganzen anderen Filme natürlich keine Chance hatte. Und da decken was so ein bisschen klassisch ab, aber es ist tatsächlich bei uns dann nur eine Rubrik.
Ja. Das ist ja auch der Grund, warum wir unseren Podcast immer direkt nach den aktuellen Filmen aufnehmen. Einfach um den Leuten einen ersten Eindruck zu geben. Dann dauert das nur 10 Minuten, dann haben wir alle unseren ersten Eindruck geschildert. Und wir hoffen, dass die Leute was davon haben. Richtige Reviews wollen wir aus dem gleichen Grund auch nicht machen. Ja, weil erstens gibt es schon wahnsinnig viele, auch wahnsinnig viel Gute. Ja, das würde man ja dann doch irgendwie das machen, was andere auch schon gemacht haben. Aber auf die Idee, mit dem jedes Mal direkt nach dem Kino eine Aufnahme zu machen, das machen ja nicht viele. Der Arne Geider fängt jetzt auch damit an, von Enough Talk. Aber sonst macht das ja eigentlich kaum einer so direkt danach. Mhm. Ja.
Genau, da müssen wir auch zugeben, die Idee, die haben wir auch so ein bisschen von euch adaptiert, dass wir gesagt haben, wenn wir im Kino sind, ja, dann können wir auch direkt das Zoom mitnehmen, weil das bietet sich an, wir sitzen eh danach noch eine Stunde irgendwo im Café oder im Auto und quatschen über den Film, dann können wir es auch mitlaufen lassen. Also wenn es sich anbietet, machen wir auch natürlich aktuelle Geschichten, aber wir wollen uns, wie gesagt, nicht in so ein Korsett drängen lassen. Wir wollen auch immer wieder mal ein paar Retro-Themen aufgreifen, alte Filme oder wir machen auch ganz gerne musikalische Themen, wo wir dann unsere Lieblingsbeerdigungssongs vorstellen. Also alles kann, nichts muss bei uns. Das ist so ein altes Swinger-Motto, was bei uns Gültigkeit hat und wir frönen dem auch ganz gerne so, ja.
Und vielleicht noch die eine Frage zu beantworten, weil du fragst ja auch, wie viele wir sind. Wir sind inzwischen tatsächlich 6 Leute.
Wow, das ist dann doch schon eine ganze Menge. Wollen wir zum Film kommen?
Ja,
seid ihr bereit? Ich hatte Serpico vorgeschlagen und ihr wollt bestimmt wissen, warum schlägt der Serpico vor? Den habe ich gesehen, das ist schon 30 Jahre her. Wir sind nämlich schon ein bisschen älter. Und wenn wir da so Jugenderinnerungen haben, dann sind das dann schnell schon 30 Jahre. Dementsprechend blass war die Erinnerung, wusste aber noch, dass ich relativ stark beeindruckt war damals und dachte mir, hey, jetzt musst du mal gucken. Test of Time, eigentlich ist das doch ein Klassiker und es ist Sidney Lumet und das ist doch die perfekte Gelegenheit, den da nochmal vorzuzerren und nochmal zu gucken, wie der jetzt funktioniert und wie gut er wirklich war. Jetzt bin ich mal sehr gespannt, was ihr alles dazu sagt. Ich versuche mal vielleicht zu Anfang ihn in 3, 4, 5 Sätzen zusammenzufassen, nur damit die ihn noch nicht gesehen haben und den Podcast hören, kurz verstehen, worüber wir überhaupt reden. Serpico ist ein Polizist, der nicht damit zurechtkommt, dass die ganzen Kollegen um ihn herum korrupt sind und sich bestechen lassen, und der anfängt dagegen vorzugehen. Und da er der Einzige ist, eigentlich, der kein Geld annimmt, dann tatsächlich auch bei seinen Kollegen ja nicht nur schlecht gelitten ist, sondern eigentlich in Lebensgefahr gerät. Und Sidney Lumet hat damit einen realen Fall von Frank Serpico verfilmt, der 1936 geboren ist, der immer noch lebt, glaube ich, aber nicht mehr in den Vereinigten Staaten lebt, und der tatsächlich gegen diese Korruption angegangen ist und ja, und auch die, und dann auch letztlich auch von seinen Kollegen im Stich gelassen worden ist, als es drauf ankam. Aber da reden wir später nochmal drüber. Aber jetzt wäre ich mal total gespannt, wie der Film mal grundsätzlich bei euch angekommen ist.
Ich fange einfach mal an. Ich habe den, das war auch so ein Klassiker, der lange, lange Zeit bei mir so, ja, so auf der Liste war, den musst du unbedingt mal gucken. Ich habe dann irgendwann mal, als der als Blu-ray im Angebot war, habe ich gesagt, komm, nimm's mit und guck's dir mal an. Und habe eigentlich das, was ich erwartet habe, auch bekommen. Ich fand ihn vom Look her ein bisschen angestaubt tatsächlich, aber er ist halt großartig gespielt. Und ja, also um es kurz zusammenzufassen, ich war durchaus angetan davon.
Dann schließe ich mich mal direkt an. Also ich habe ihn vorher noch nicht gesehen gehabt. Ich habe mir jetzt tatsächlich im Zuge der Vorbereitungen zum ersten Mal angesehen. Wusste zwar schon vom David, dass er den sehr, sehr gut findet, und hatte den auch eigentlich schon immer auf meiner erweiterten Liste. Und jetzt habe ich einfach mal die Gelegenheit genutzt. Man muss sagen, ich mag solche Filme. Ich bin ein großer Fan des New Hollywood. Und ich mag auch diesen realistischen Ton, die diese Filme haben, diesen düsteren, rauen, etwas pessimistischen Ton. Und dementsprechend habe ich mich sehr, sehr wohl gefühlt mit dem Film, wobei er nicht ganz an die Geschichten rankommt, die ich so ganz oben ansiedle. Also Taxi Driver, Raging Bull, die durch die Hölle gehen, das sind so meine Lieblingsfilme aus dieser Ära. Da hat er mich nicht ganz so gecatcht, aber warum, da können wir ja gleich nochmal drüber ein bisschen reden.
Ich glaube, das ging uns beim Wiedergucken auch so ein bisschen, dass wir hatten mehr Respekt als Liebe gegenüber Serpico, als wir ihn jetzt wieder gesehen haben.
Ja gut, bei mir insbesondere deswegen, weil ich bin ja immer so, das ist so manchmal so ein bisschen meine Rolle, ich habe 20 Jahre lang praktisch gar keine Filme geguckt, und das, was für die anderen geliebte Klassiker sind oder manchmal respektierte Klassiker zumindest, die gucke ich tatsächlich auch oft zum ersten Mal. Den habe ich dann auch vor 2 Monaten dann zum ersten Mal gesehen. Ich bin auch kein spezieller Freund des Genres Polizeifilm. Und was du sagst, das passte bei mir ganz gut. Ich habe den Film würdigen können, ohne eine besondere Liebe dafür zu empfinden. Ich habe also so viele Sachen, die mir filmhandwerklich, dramaturgisch, schauspielerisch sehr positiv auffielen, so für mich geistig notiert und wirklich beifällig dazu genickt, aber ich hatte auch die Zeit dazu. Und das ist für mich immer ein Zeichen, dass mich der Film emotional nicht so abholt, dass ich in der Geschichte verschwinde.
Ja, wir hatten letzt nochmal Clued geguckt, ja. Und da haben wir festgestellt, das ist ja auch ein Film, der ähnlich alt ist, der aber so von der Spannung und vom Timing her uns noch total einen Haken genommen hat und emotional noch einen Haken genommen hat. Und das war bei Serpico nicht so sehr der Fall, vielleicht auch, weil der zwischen der privaten und der Polizeigeschichte auch so ein bisschen hin und her geht und so ein paar Stilmittel, fanden wir, hatte, die so ein bisschen schwierig waren. Also ich fand am Anfang, der hat erstmal diesen Sound, das ging mit den Sirenen los. Du siehst erstmal gar nichts, schwarzes Bild, aber diese Polizeisirenen. Und dann ist das ein richtig dramatischer Beginn. Ja? Serpico ist lebensgefährlich verletzt, ist angeschossen worden. Und dann hört man irgendwo den Satz, denkst du, dass es einer von uns war? Sagt der eine Polizist zum anderen. Und damit ist irgendwie schon diese Erwartungshaltung total hochgepusht. Mhm. Und die wird dann, finde ich, aber nicht über den ganzen Film hin durchgezogen.
Er ist sehr langsam erzählt, also das meine ich vielleicht auch mit diesem angestaubt so ein bisschen, er unterläuft so ein bisschen meine klassischen Sehgewohnheiten, also ich bin Kind der 90er, ne, MTV-Schnitt, alles schnell, 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 und dann muss man sich immer auf so einen ruhig erzählten Film einlassen, und ich denke, vielleicht ist das auch das, was du meinst mit der Erwartungshaltung, man erwartet jetzt kommt direkt der dicke Knüller, und dann geht das ja, glaube ich, über in diese Geschichte, wo er quasi Polizist wird in dieser Eröffnungsfeier. Ja. Glaube ich, die darauffolgende Szene, und nimmt quasi alles, was an Erwartung und an Action da versprochen wird unter Umständen, schon direkt raus. Fängt tatsächlich wieder bei Null an. Also ich hatte eher so ein Problem mit diesem Look, dass dieser, dass der, ich meine, gut, es ist halt Timepiece irgendwo, aber er sieht halt sehr, sehr, sehr nach 60er, 70er Jahre aus. Also was Klamotten angeht, was Aussehen angeht. Und er hat so wenig auch, was so Schnitttechnik angeht und so, was einen so mitnimmt. Es ist halt ein sehr ruhig erzählter Film einfach. Und ich kann auch verstehen, wenn dann Leute sagen, das ist mir zu langweilig.
Also er ist sehr ruhig erzählt, aber ich finde trotzdem in seiner Chronologie sehr fahrig. Also ich hatte oft das Problem, dass ich da saß und mich fragte, wie viel Zeit ist jetzt eigentlich vergangen? Wie ist das jetzt?
Du auch mal am Bart von Al Pacino sehen.
Ja, genau. das ist der Ansatz, klar. Da kommt keiner und blendet dann für doofe ein, zwei Monate später. Das ist natürlich ganz gut gemacht, aber trotzdem fiel es mir dann schwer, so ein bisschen der Handlung und auch der Figur zuzufolgen, weil ich jetzt nicht wusste gerade so, ja, ist das jetzt direkt die nächste Szene oder ist da jetzt Zeit vergangen? Und da fehlte so ein bisschen, ja, die Immersion dann dabei. Also auch Hendrik, du sprachst es an, dieser Wechsel zwischen Liebesbeziehung und dieser Polizeigeschichte. Serpico ist sehr autobiografisch und ich fand für diesen Film, also für die Dramaturgie, für die Spannung, fand ich sehr schwierig, dass der Film direkt zwei Liebesbeziehungen auch ausgebreitet hat, die dann von der Länge her so ein bisschen sich auch zogen.
Fairerweise muss man sagen, der echte Frank Serpico war ja sogar, glaube ich, viermal verheiratet. Insofern hat er sogar noch mal eine Hochzeit unterschlagen, also eine Beziehung sogar noch unterschlagen.
Aber eigentlich ist das schön, dass das Sidney Lumet natürlich dahin geht und sagt, wir erzählen den ganzen Serpico. Wir erzählen nicht nur die strahlende Polizeigeschichte oder diese spannende Polizeigeschichte, sondern zeigen ihn in seiner Widersprüchlichkeit. Und ich weiß nicht, wie es euch ging, aber ich fand ihn zum Beispiel in seinem Umgang mit Frauen sehr, sehr unsympathisch. Ja, und eigentlich spricht das für den Film, dass er sich traut, den Serpico eben nicht als Helden, sondern als Protagonisten zu zeigen, mit richtigen Arschloch-Eigenschaften, der dann, ich habe mir das notiert, mehrfach während des Films, Drama-Baby, Ausrufezeichen, Drama-Baby, wo ich dachte, ja, Serpico wird hier echt als jähzornigen Menschen, ja, Choleriker, der dann so richtig so wie auf der Bühne abgeht wie Schmidts Katze. Das ist nicht unbedingt nett und das ist nicht unbedingt so sympathisch, aber es gibt natürlich ein rundes, reales Bild von dieser Figur.
Ja, wobei ich glaube, der ist damals gar nicht so gemeint gewesen, weil wenn ich mir angucke, in was für anderen Filmen, andere Schauspieler, mir fällt ja jetzt gerade Kris Kristofferson zum Beispiel ein, den haben sie in den 70er Jahren auch so als dieses ruppige Raubein angelegt und das gerade in Dialogen mit Frauen. Und das sollte gar nicht unsympathisch machen. Das sollte, glaube ich, einfach wirklich nur dieses Raubeinige belegen. Übrigens fand ich es schön, wo du eben von dem Bart gesprochen hast. Irgendwo habe ich gelesen zu diesem Film, die haben diesen Film ja rückwärts gedreht. Mhm. Das heißt, Al Pacino hat ihn praktisch langbärtig begonnen am Schluss. Und so nach und nach haben sie rückwirkend diesen Film gedreht und er hat jeden Tag diesen Bart ein bisschen kürzer gehabt. Und diese Szenen, die man am Anfang sieht, wo er so als dieser frisch gebackene Akademieabgänger da steht und glatt rasiert in seiner frisch gebügelten Uniform, das waren die Sachen, die als letztes gedreht worden sind. Da habe ich mich dann gefragt, ist das nicht für einen Schauspieler wahnsinnig schwer, so eine Figur rückwärts zu entwickeln? Und man könnte bei dem, was du eben gesagt hast, auch sagen, hat den Film das nicht so ein bisschen das Gefühl für Timing gekostet?
Guter Einwand. Also ich habe das auch gelesen, dass das so gedreht wurde mit dem Bart erst langwachsen und dann rasieren wir immer was ab. Schwierige Frage, weil eigentlich finde ich ja die Darstellung, wie er ihn darstellt, ja herausragend. Also es ist ich glaube, das ist noch nicht mal so das Problem, was der Film hat. Mhm. Und um auch nochmal auf den Punkt einzugehen, diesen unsympathischen Darstellung gegenüber den Frauen. Ich finde, das ist aber eigentlich auch ein ganz wichtiger Aspekt. Also mal ganz unabhängig davon, ob das jetzt als Zeit im Zeitkontext okay ist oder nicht. Aber es macht diese Figur realer, weil du irgendwo auch nachvollziehen kannst, warum er mit seinen Kollegen nicht klarkommt. Es ist ja nicht nur, dass er ja nicht bestechlich ist in dem Film, dass er mit denen nicht klarkommt, sondern er ist ja auch gegenüber seinen Kollegen, sagen wir mal, nicht sehr umgänglich, ne?
Ja.
Um das mal vorsichtig auszudrücken. Mhm. Also insofern, weiß ich, aber mit diesem Rückwärtsentwickeln,
also
ich hatte jetzt nicht den Eindruck, dass er da irgendwie Probleme hatte.
Ich finde, das hat bei mir auch ziemlich gut funktioniert. Ich fand, am Anfang habe ich gedacht, mein Gott, Al Pacino, der spielt ja sehr nuanciert. Wo ist seine One-Man-Show? Ich war fast schon überrascht, dass es am Anfang sehr, sehr, reduziert auch spielte. Und ich fand, das passte ganz gut, weil es ja auch der Rolle dann entspricht, dass er immer zynischer wird, immer desillusionierter. Und das hat bei mir funktioniert.
Okay.
Ja, also Pacino hat auf jeden Fall diese Herausforderung hingekriegt. Also als ich es von Hendrik gehört habe danach, dass er so produziert worden ist, hat es mich total überrascht, weil ich während des Filmguckens überhaupt nicht erwartet hätte. Also das kriegt er auf jeden Fall super hin. Was ich fantastisch finde, wenn man mal eine Bildersuche Serpico macht und dann die Bilder von Al Pacino und vom echten Serpico sich nebeneinander anschaut, die sehen aus wie Brüder. Das ist ja unglaublich, wie ähnlich sich die beiden sind.
Das habe ich tatsächlich noch nicht gemacht, das muss ich mal nachholen.
Ich mache das mal gerade.
Guck mal nach, es sieht richtig, gut aus. Und der Georg Seslin hat gesagt, dass der Serpico natürlich eine ganz, ganz dankbare historische Figur ist, weil er zwei gegensätzliche Archetypen sozusagen seiner Zeit verbindet. Also den Hippie. Und den Staatsvertreter, den Polizisten. Und er fusioniert sozusagen die beiden ineinander. Und herauskommt so jemand, ich fand das in der ersten Hälfte, glaube ich, war das sehr interessant, als er dann Camus liest und auf diese verschiedenen Ausstellungen und so weiter geht, wo er dann nicht mehr will, dass sie erzählt, dass er Polizist ist, weil sie ihn dann nicht mehr ernst nehmen und er will eigentlich in dieser Bohem-Welt auch ernst genommen werden. Er ist gar nicht zufrieden damit, Polizist zu sein. Er will irgendwie auch Künstler oder Intellektueller sein. Das finde ich, das war sehr, sehr, da war so eine gewisse Spannung drin, die möglicherweise auch wirklich in dem realen Serpico drin war. Wir kennen auch manchmal solche Leute, die sich ihre Bildung selbst sozusagen organisieren und die dann in zwischen zwei Welten leben. Ja? Joschek Fischer war ja auch so einer, ja, der sich seine Bildung selbst angeeignet hat, ja, ohne Abitur einfach sich in die Vorlesungen zu setzen und auf die Art und Weise das zu überbrücken. Das fand ich sehr spannend in dem Film.
Aber auch, dass es wieder so ein Reizpunkt war, wenn man bedenkt, dass es ihn ja auch von dieser Polizistenwelt dann dadurch entfremdet, ne? Also Welt der Polizei. Es ist ja auch nicht so, das ist ja auch eine Stärke von Serpico, dass er ja nicht als, auch wenn wir uns da vielleicht wiederholen, oder ich mich wiederhole, nicht als klassischer Held dargestellt wird, sondern wirklich als jemand, der eher aneckt, ne? Und eben mit seinen Kollegen auch vor allem nicht klarkommt und auch vielleicht auch daher dieser Konflikt entsteht und gar nicht mehr so sehr, dass er da sagt, okay, ich nehme das jetzt nicht, weil ich das super, super falsch halte, ne?
Ja, inwieweit ist das eine Reaktion auch auf die Abgrenzung zu den Kollegen oder beziehungsweise auf die Erfahrung, die er macht? Es ist ja dann auch ganz offensichtlich, dass es ja dann auch ein Kampf gegen das verkrustete Establishment ist. Also wird ja dann gesagt, lass dir mal die Haare stutzen und was macht er? Er lässt sich dann noch den Bart wachsen. Und als dann die Szene kommt, wo ihm dann auch Homosexualität vorgeworfen wird, da stellt er noch weiter auf stur. Und das ist ja dann auch irgendwo eine Spirale, die sich immer, immer weiter dreht.
Absolut. Ich fand das sowieso auch einen bewegenden Moment, dass er ja immer weiter isoliert wird. Und irgendwann gibt es so eine Szene, wo er versetzt wird, wieder mal, und dann ist nur noch sein Vorgesetzter, nur noch sein Chef ist integer, ist vertrauenswürdig und ist ebenso wie er nicht bestechlich. Was halt als Chef dann von so einer Polizeieinheit vielleicht auch leichter zu realisieren ist. Und das fand ich einen bewegenden Moment, wo er dann mit seinem Chef als Partner dann draußen versucht, die Jungs, die Kriminellen zu jagen und zu überführen, weil das mit normalen Polizisten nicht mehr geht.
Ja, und das Bild, also dieses pessimistische Bild der Polizei, also wo soll das alles noch hinführen, wenn dein Freund und Helfer nicht mehr vertrauenswürdig ist, das fand ich dann sehr, sehr beklemmt, weil man kennt ja Polizeifilme, sagen wir mal, wenn man sich die so anguckt, so aus den 30er Jahren, Film Noir bis, sagen wir mal, 60er Jahre, da waren die Polizisten halt die Hartgesottenen, klar, ein bisschen verschlagen, aber meistens integer. Und dann so ab den 70ern, so wenn man an French Connection denkt oder Dirty Harry, werden die Polizisten ja immer, ja, sie werden nicht zu Verbrechern, aber sie bedienen sich dieser Methoden, fragwürdiger Methoden. Und bei Serpico auf einmal hast du eigentlich nur noch einen Sumpf. Alles korrupt und das macht diesen Film auch ein Stück weit unerträglich. Und das war für mich so die ganz große Stärke des Films.
Da gibt es ja dieses schöne Filmzitat, das fasst das schön zusammen, das habe ich mir notiert. Wer traut schon einem Bullen, der nicht bestechlich ist? Ne?
Genau, sehr schönes Zitat. Genau. Ja.
Ich habe irgendwo gelesen, dass in der Zeit, in der der Film gedreht wurde, Polizisten nur noch Pigs genannt wurden, also Schweine genannt wurden, so wie wir sie Bullen nennen, aber noch mit der viel, viel negativeren Konnotation. Und die Korruption und das Verbrecherische der Polizei damals vollkommen normal war und dass der Pigs-Begriff, dieses Schimpfwort, von jedem verwendet worden ist und dass das absolut allgegenwärtig war. Also das Image zu Recht der Polizei damals auf einem extrem niedrigen Niveau sozusagen war. Ich finde auch, dass Lumeda zum Teil ganz, ganz tolle Bilder findet. Also ihr erinnert euch vielleicht an die Szene, wo sie ihn nochmal so richtig in die Mangel nehmen, irgendwo auf so einem hässlichen freien Platz, irgendwo in der Vorstadt oder wo auch immer. Da stehen sie alle um ihn herum und wollen ihn nochmal zwingen, das Geld zu nehmen und dazu zu gehören. Also die wollten ihn zwingen, sich auch selbst schuldig zu machen, damit er nichts mehr gegen sie tun kann. Und er weigert sich. Und dann gibt es irgendwie eine Kameraeinstellung von eher von oben, wo man dann sieht, wie sie alle sternförmig von ihm weggehen, wo so schlagartig auch ganz unterbewusst durch das Bild klar wird, er ist jetzt wirklich allein gelassen.
Mhm. Ja. Ich habe zwar eingangs gesagt, dass ich den etwas angestaubt finde, aber ich finde diese Bilder, die er immer wieder schafft und auch im Kontext, wie er New York darstellt, wie dreckig auf einmal New York sein kann. Ne? Das ist unglaublich stark, wie dieser äußere Look der Stadt das auch irgendwo widerspiegelt, diese Dreckigkeit, diese Korruption. Das fängt er ja sehr gut ein.
Die Stadt ist total geil inszeniert. Alle Locations, die Häuser, die Flure, das sieht ja alles so runtergekommen aus, aber halt nicht irgendwie inszeniert, sondern das wirkt sehr, sehr, ja, vielleicht ein ausgelutschtes Wort, aber es wirkt schon authentisch.
Ja, insbesondere die Polizeibüroräume, die sind ja auf eine ganz besondere Art inszeniert, weil je weiter du in diese Räume hineingehst, desto dreckiger wird es ja.
Wenn wir heute so diesen CSI-Schwachsinn haben, wo die immer in solchen Glaspalästen mit Technik aus dem Jahre 2050 irgendwie am Start sind, ja. Und in Wirklichkeit sieht es auch heute noch in den Polizeibüros völlig anders aus. Dankeschön, ist mir gerade mein Buch runtergefallen. Sieht es ganz anders aus. Und hier ist es echt super düster. Auch diese Szene, wo es so diese Schlägerei mit dem einen Überführten gibt, das ist auch in so einem total runtergekommenen Büro. Ja. Und irgendwann sind sie auch in so einem Stadion, das auch aussieht, als würde es gleich auseinanderfallen.
Oh ja.
Was auch schön war, die privaten Momente, die haben mir auch gut gefallen von der Rauminszenierung. Einmal im Garten, diese Szene, das fand ich, da sieht er sowieso aus, oder da kommt er sowieso ein bisschen so Buddha-mäßig rüber, ja, mit so ein paar weisen Sprüchen und so, die er mittlerweile drauf hat.
Da wär mir nicht aufgefallen, wenn dann Cat Stevens eingespielt worden wäre. Ne? Das hätte gepasst.
Ja, aber über die Musik müssen wir gleich reden. Mhm. Aber auch wie er da die Szene in der Badewanne, fand ich, die war auch von Lumet so als Raum halt auch ganz stark inszeniert. Mhm. Ja. Aber was uns beide rausgebracht hat, Hendrik und mich, war oft dieser Einsatz der Musik, der uns nach 40 Jahren nicht mehr nachvollziehbar vorkam.
Das ist nicht gut gealtert. Ich meine, wenn ich das jetzt hier richtig notiert habe, war ja die Musik von dem Film von Theodorakis, also von Vangelis. Und der zu dem Zeitpunkt ja noch nicht so dieses epische, was wir von 1492 und sowas kennen, Conquest of Paradise und sowas, erreicht hatte, sondern der das schon deutlich urbaner anlegt. Und wir haben jetzt eben so als kleine Einstimmung, bevor wir uns eingewählt haben, haben wir einfach nur noch mal die Trailer-Show so ein bisschen geguckt, wo diese Musik im Hintergrund lief. Und ich hab mir dann spontan gedacht, wie habe ich das 100 Minuten durchgehalten? Vor 2 Monaten. Es hat mich emotional überhaupt nicht mehr abgeholt. Und ich musste es während des Films zum Teil bewusst ignorieren, um beim Film bleiben zu können. Also das ist nicht gut gealtert für mich. Aber ich weiß nicht, ist das ein Problem von mir oder von dem Film?
Also ich hatte das jetzt nicht so das Gefühl, dass mich, also ich muss aber auch ehrlich sagen, dass ich jetzt so weder positiv noch negativ jetzt im Ohr habe. Also da gibt es andere Filme, über die wir auch schon gesprochen haben im Podcast. Ich weiß noch nicht mal, bei wem ich das gesagt habe, wo mir das deutlich negativer aufgefallen ist, dass das nicht mehr State of the Art ist. Aber ich habe das jetzt nicht so negativ in Erinnerung. Patti, wie geht's dir damit?
Geht mir eh nicht. Also ich habe da jetzt auch nichts Negatives und nichts übermäßig Positives im Ohr.
Hendrik, das ist offensichtlich unser persönliches Problem, stellen okay, wir gerade fest.
Bei Jazz kriege ich ja sowieso immer Herpes, aber na gut.
Aber es ist natürlich auf jeden Fall auch ein Film für Filmwissenschaftler. Also man kann sich an sehr schönen Einzelszenen auch total abarbeiten. Und es gibt auch bestimmt beabsichtigte kleine Spielereien. Zum Beispiel, irgendwann ist er in einem Raum, wo drüber diskutiert wird, glaube ich, ob er jetzt unterstützt wird oder nicht. Und im Hintergrund, durch das Fenster, sieht man ein Gebäude und auf diesem Gebäude steht, ich glaube, der Spruch von der Versicherung, Security is just around the corner. Und das ist, gehe ich fest davon aus, von Lumet absolute Absicht gewesen, dass dieser Satz hinten zu lesen ist, während die vorne über seine Sicherheit reden. Mhm. Aber ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich habe den Eindruck, dass er war ja damals erfolgreich und seine Verdienste sind vielleicht auch, dass er praktisch so den Grundstein gelegt hat für eine extrem zynische, realistische Cop-Krimi-Darstellung. Und wenn wir sowas wie The Wire oder sowas gucken, dann ist das praktisch, sind das so die Urenkel dieses Films Serpico und haben so ein bisschen von Serpico den Weg freigemacht bekommen mit dem Erfolg, den er damals hatte.
Ja, den Gedanken, der ist mir tatsächlich auch gekommen, wenn ich jetzt so reflektiere, was hat man da vorgesehen, was hat man danach gesehen. Es ist vor allem auch eine ausdifferenzierte Darstellung, was so Korruption und so weiter angeht. Früher gab es halt immer so den gab es ja auch dreckige Cops, so war das ja nicht. Aber dann war das eben dieser eine dreckige Cop, der dann von den guten Cops auch hochgenommen wurde. Und da verschiebt sich ja jetzt offensichtlich auch der Blickwinkel, dass es eben nicht mehr die Personen alleine sind, sondern dass es tatsächlich auch eine gewisse Organisation dahinter steckt, unter den korrupten Kollegen, ne? Und dass das System korrupt ist. Das ist tatsächlich, glaube ich, auch sowas, was er so einführt, was so diesen zynischen, realistischen Look angeht. Da setzt er ja fast noch einen drauf, mit Al Pacino in Dog Day Afternoon, der auch, ich glaube, 2 Jahre später gekommen ist. Der ist ja relativ zeitnah dran gekommen. Da setzt er ja fast noch, da setzt er ja fast noch einen drauf, was diesen zynischen Blick auch auf Gesellschaft und so weiter angeht. Und ja, also ich habe mich tatsächlich, weil ich den ja nach vielen anderen Filmen gesehen habe, tatsächlich immer wieder an andere Filme erinnert gefühlt, was so auch so Look angeht. Und selbst wenn man jetzt in den Serienbereich guckt, ich habe mir vor kurzem die erste Staffel Gotham angeguckt. Übrigens keine Serie, die ich empfehlen würde. Aber auch da gibt es durchaus Parallelen, was die Darstellung von korrupten Polizeisystemen angeht. Ne? Zwar kleine, aber durchaus, wo man Parallelen ziehen kann. Also ich finde, wenn man da so drüber reflektiert, dann gibt es ganz viele Filme, wo man sagen kann, da ist vielleicht ein Startschuss passiert.
Man kann es sogar auf die Spitze treiben und fragen, wann hat die Polizei in welchem Film noch eine weiße Weste? Also man hat immer irgendwie einen korrupten Polizisten dabei oder einen Vorgesetzten, der etwas vertuschen möchte. Also da gibt es eigentlich keinen mehr, wo überhaupt kein Dreck mehr am Stecken ist.
Außer bei CSI.
Also du würdest dann vielleicht, verstehe ich das richtig, man könnte dann so einfach mal so die These in die Gegend schmeißen, spätestens ab so Filmen wie Dirty Harry oder Serpico wäre eine Polizei, die im Film als völlig korruptionsfrei dargestellt wird, die würde als unglaubwürdig wahrgenommen, meinst du?
Nicht als unglaubwürdig, aber ich glaube, da spielt halt auch wirklich eine Urangst mit drin, dass gerade das, was ich ja eingangs sagte, dass die Behörde, die eigentlich für Sicherheit sorgen sollte, in der Lage ist, für Unsicherheit zu sorgen oder unserer Sicherheit im Wege steht. Ich glaube, das ist ein Motiv, das sehr, sehr gut funktioniert.
Wobei ich glaube, wir wissen Gott sei Dank nicht, was alles in der Polizei abläuft, selbst bei uns in Deutschland, was alles in der Polizei abläuft an Polizisten, die mit Rechten sympathisieren, die auf ihren Polizeischlagstock Refugees not welcome draufkleben und so weiter. Also das gibt's auch bei uns. Und ich glaube, wir blenden das aus. Wenn wir es wüssten, würden wir uns alle sehr viel unsicherer fühlen
die ganze Zeit. Aber es ist ja auch selbstverständlich. Es ist ein System, das von Menschen gemacht ist, die von Menschen besetzt ist. Natürlich hat man da ein paar Arschlöcher dabei. Das ist halt normal.
Aber ich glaube, filmtechnisch ist es einfach so, dass sich vielleicht als Konvention, insofern kann ich es nachvollziehen, etabliert hat in den 70ern eine Polizei, die korruptionsfrei ist, die nicht irgendwo, dadurch, dass sie ja ständig im Dreck wühlen muss, sich irgendwo natürlich auch den einen und anderen Flecken mindestens zuzieht. Die kann es vielleicht geben, aber die wird nicht erzählt. die ist nicht spannend. Die ist dann in Filmen im Hintergrund unsichtbar. Da sind dann die Schwerpunkte meinetwegen die Jagd eines Privatmenschen, der Kampf um eines Privatmenschen um seine Unschuld. Und die Polizei ist dann am Schluss das, was außerhalb des Filmes passiert. Da gehen wir jetzt hin, der Film ist zu Ende. Es gibt sie irgendwo, aber die Polizei, die gut ist, die wird nicht mehr erzählt. Mhm.
Es ist dann vielleicht auch einfach, dass die Welt ja auch nicht mehr so einfach in Schwarz und Weiß aufzuteilen ist. Guckt ihr, oft geht es ja nicht darum, wer ist gut, wer ist böse, sondern ja, heiligt der Zweck die Mittel. Guckt den Sicario beispielsweise an. Ne? Also darf man so vorgehen, wenn die Bösen so vorgehen, warum sollten wir auf solche Methoden verzichten? Ja. Das sind alles Überlegungen, die in vielen Filmen mittlerweile dann auch verwebt sind und auch ausdiskutiert werden.
Es ist auch eine echte Stärke von Sicario. Das ist ein schönes Beispiel, dass er es sich da nicht einfach macht. Ja? Mhm. Und so nach dem Orson Welles Zitat, eine Geschichte mit einem Happy End ist eine noch nicht zu Ende erzählte Geschichte. Aber also Sicario macht sich da echt nicht einfach und Serpico auch nicht.
Ja. Aber vielleicht um nochmal auf diese Entwicklung, wie wird Polizei in Filmen dargestellt? Es hat sich, glaube ich, schon nochmal verändert nach New Hollywood, gerade in den 80ern, dass quasi da nochmal quasi Polizei in den Hintergrund gerückt ist vor dem Actionhelden, der ja dann auch oft Polizist war und dann sich quasi über das System da nochmal hinweggesetzt hat, ohne es zu bewerten. Also ne, denken wir an die klassischen Geschichten wie Die Hard, den ersten, wo er dann mit dem inkompetenten Polizisten vor dem Hochhaus, wo er dann quasi dem System erklärt, wie es eigentlich geht. Ne?
Also, wie heißt es so oft in so Filmen? Bitte keine Alleingänge diesmal.
Genau, ja, das ist ja fast schon Klischee. Ne?
Ja. Der muss sich immer vom Establishment der Polizei distanzieren, sonst ist er kein Held. Das ist auch das, was er mit den Dirty Harry-Filmen gemeinsam hat. Da gibt es ja eine ganze Menge Unterschiede zu Serpico, aber das haben sie gemeinsam, dass sie sich praktisch von dieser verknöcherten oder korrupten Verwaltungsliga der Polizei distanzieren müssen. Ich habe hier ein Zitat gefunden, was Serpico, der historische Serpico, gesagt hat, als er später vom Corriere della Sera interviewt wurde über sein Leben. Und er sagte, nach meinen Enthüllungen in der New York Times hat es eine Untersuchung gegeben, aber es war wie bei Watergate. Wenn die Kommission der Korruption gründlich nachgegangen wäre, hätten sie auch den Polizeichef verhaften müssen. Die Korruption in der amerikanischen Polizei hört nie auf. Ich hatte gegen viele Beweise gesammelt, die sie für 20 bis 30 Jahre ins Gefängnis gebracht hätten, aber entlassen und verurteilt haben sie nur die kleinen Fische. Und ich finde, das kommt sogar im Film schon so raus, dass man da auch schon den Eindruck bekommt, so die richtig Großen werden nicht geschnappt in dieser Kommission, die sich zum Schluss Mühe gibt. Und letztlich ist das ganze Opfer von Frank Serpico umsonst. Das fand ich übrigens sehr stark auch ausgefilmt, um nochmal so auf das Filmtechnische zurückzukommen, wie Serpico angegriffen und niedergeschossen wird. Das fand ich jetzt nicht splattermäßig, aber mitleidlos und ganz schön nah dran, ja, ganz schön blutig.
Er war ja auch in Deutschland zunächst ab 18, als er rausgekommen ist, habe ich gerade noch gelesen. Und inzwischen hat man sich ja dran gewöhnt, aber ich fand es auch sehr unangenehm dargestellt. Aber ich glaube, das ist auch eine Kunst von Sidney Lumet und von wenigen anderen Regisseuren, sowas so darstellen zu können, dass Gewalt eben nicht Entertainment ist, sondern tatsächlich sehr, sehr unangenehm und sehr direkt. Und das fand ich da auch. Das fand ich auch sehr unangenehm, ja.
Schonungsloser Film, auch wenn ich an diese Vergewaltigungsszene am Anfang denke, wo die Frau, ich glaube, das ist das erste Verbrechen, was er ja aufklärt. Oder wo er die Vergewaltiger in Flagranti erwischt. Das ist auch eine sehr, sehr beklemmende Szene. Also das ist schon sehr, sehr greifbar.
Aber es freut mich, dass ihr den jetzt doch beim Gucken doch eher positiv wahrgenommen habt und jetzt nicht das Gefühl habt, ihr hättet jetzt eure Zeit verschwendet mit so einem veralteten Kracher da nochmal.
Was setzen die uns hier vor? Nein, also ich glaube, da sind wir beide sehr, sehr offen für solche Geschichten, auch für ältere Filme, um mal ein bisschen mitzukriegen, was ist eigentlich vor uns so gelaufen, woher kommen diese Filme? Ich meine, wir beschäftigen uns damit auch, wie entwickelt sich Film weiter, woher kommt er? Und ja, New Hollywood, da trefft er sowieso bei mir einen Nerv. Also von daher fand ich es gut, den da wirklich jetzt mal wirklich ausgegraben zu haben.
Und das ist ja auch ein Spitzenregisseur. Der hat ja auch später Network gemacht und vorher, wie heißt der mit den Ja, die 12 Geschworenen.
Ja, großer Film.
Ja. Das ist ja eigentlich ein Spitzenregisseur, der ein paar ganz große Meilensteine rausgehauen hat.
Ich war auch wirklich überrascht. Tatsächlich der erste Sidney-Lumet-Film, den ich bewusst gesehen habe, wo ich auch wusste, dass er Regisseur war, war tatsächlich Tödliche Entscheidung, Before the Devil Knows You're Dead. Und das ist ja auch ein grandioses Stück Kino. Also sein letzter Film von 2007 über zwei Brüder, die versuchen, ich glaube vom Vater oder das Juweliergeschäft der Familie auszuräumen, und es geht furchtbar in die Hose mit Philipp Seymour Hoffmann und Ethan Hawke. Und das ist unglaublich, dass der in seinem Alter, der war damals ja glaube ich schon über 80, noch so einen mitreißenden und frischen Film irgendwo macht. Ne?
Den haben wir damals im Kino verpasst, Hendrik, und den haben wir noch nicht nachgeholt.
Ich habe ihn aber mal gesehen.
Du hast ihn schon gesehen?
Ich habe ihn mal irgendwann
gesehen. Ich noch nicht.
Ganz große Empfehlung.
Ah, okay, ja.
Wunderbar.
Dann tu ihn auf den 3 Meter großen Stapel der Dinge, die wir noch vorhaben. Ja.
und zwar ziemlich weit oben auf den Stapel.
Ja. Wir haben ja einfach anfangs drüber gesprochen, dass es ja, ich glaube, das Stichwort kam von einem von euch, auch eine ziemliche One-Man-Show für Al Pacino ist, der sich als ein sehr, sehr präsenter, eben vielschichtiger, mal schon fast unangenehm unsympathischer Mensch darstellen kann auf der Leinwand, und das manchmal so sehr, dass man alle anderen im Grunde nur noch so halb wahrnimmt in dem Film. Ich mochte Al Pacino als Schauspieler immer extrem gerne, aber ich mochte selten die Filme, in denen er mitspielt, weil ich jetzt mit Mafia-Filmen nicht so viel am Hut habe. Da fällt ja schon mal einiges von seiner Filmografie dann weg. Und ich finde es immer wieder toll bei Filmen, egal aus welcher Ära, wenn es einem Schauspieler gelingt, mich vergessen zu lassen, dass er, obwohl es ein so bekanntes Gesicht ist, dass es ein Schauspieler ist in dem Moment. Das lag in dem Moment nicht am Bart, sondern das lag wirklich daran, dass er mit seiner schlecht gelaunten, körperkrummen, misanthropischen Präsenz da auf dieser Leinwand mir den Charakter oder diese Figur so nahe gebracht hat, dass ich Pacino dahinter tatsächlich vergessen habe. Das hat mich im Nachhinein sehr, sehr für ihn eingenommen. Und damit natürlich dann auch für den Film wieder. Ne?
Man kann sich auch sehr schwer einen anderen Schauspieler jetzt auch in der Rolle vorstellen.
Ja.
Es ist ja immer, das ist ja auch mal das, was ja auch extrem schwierig ist für einen Schauspieler. Also Al Pacino ist einer der wenigen, die es ja kann, auf der einen Seite so sehr in so einer Rolle zu verschwinden, dass man ihm das alles abnimmt, aber auf der anderen Seite immer noch wahrnehmbar zu sein. Es gibt ja ganz viele Darsteller, die sind so gut, gerade Nebenrollen, die verschwinden so völlig in diesem Charakter, dass sie nicht mehr wahrgenommen werden als Darsteller. Und dann gibt es das andere Extrem, zum Beispiel Jack Nicholson, der eigentlich immer nur eine Variante von sich selbst spielt. Und er ist tatsächlich einer der wenigen Al Pacino und dem Fall auch ein schönes Beispiel, der das genau diesen Mittelweg findet. Ne?
Ja.
Fand ich auch sehr stark, ja.
Aber Pacino schafft es nicht immer.
Das stimmt, okay.
Also in dem Film schafft er es sehr, sehr gut. Ich mag es auch beispielsweise in Insider, wobei er da ja schon in diesem Journalistenfilm ja eigentlich schon über sich hinauswächst, wo der Journalist, den er spielt, dann im echten Interview sagt so, das ist mal so eine übergroße Darstellung. Die nimmt einen zwar gefangen, aber man merkt, das ist too much an der Stelle. Also er neigt an manchen Filmen, dazu, komplett alles an sich zu reißen. Mit seiner Präsenz. Das ist
auch schlimmer geworden bei ihm.
Ja, also ganz, ganz schlimm finde ich es im Auftrag des Teufels.
Oh ja.
Den Film kann ich überhaupt nichts anfangen, obwohl ich Pacino sehr, sehr mag.
Vanity is his favorite sin, ne? Wie das in dem Film so schön heißt.
Ja.
Aber der fällt auch in die Kategorie Filmmärchen. Also der hat ja keine Relevanz für uns. Serpico ist ja, da können wir ja über echte Korruption und über politische Probleme anfangen zu diskutieren und über Moral und Verantwortung. Und im Auftrag des Teufels, das ist halt Entertainment-Märchen. Das ist
ja gut, dann nehme ich vielleicht ein anderes Beispiel, Scarface. Da habe ich das ähnliche Problem. Okay. Dass ich den zu groß finde, den Al Pacino. Also klar, es geht natürlich auch um Tony Montana, sicherlich, aber da ist er mir ein bisschen zu überbordend, dass ich ihn schon gar nicht mehr so ganz für voll als Schauspieler, also als Figur annehme, sondern nur als Schauspieler.
Ich muss ja sagen, einer meiner Lieblingsfilme, den kennt keine Sau, Al Pacino ist ja der Sim One oder Simone, eine seiner ganz wenigen komischen Rollen, wo er genau dadurch, dass er in dieser schlecht gelaunten, misanthropischen, zerknitterten Form jemanden spielen muss, der der total abstruse, komische Dinge tut, wirkt der in dem Film unglaublich gut. Also wenn einem das zu viel ist, dann finde ich es, der ist eine gute, eine schöne Erdung. Kennt ihr wahrscheinlich nicht, oder?
Nee,
der ist nicht sehr bekannt. Ist von Andrew Niccol, oder?
Wo er also so ein runtergekommener, ja nicht runtergekommener, aber ein in seiner Perspektive nicht besonders beachteter, nominierter Oscar-Preisträger für einen Kurzfilm ist, der es nie so richtig geschafft hat mit großen Filmen und deswegen so ein bisschen verbittert ist und dann auch noch gefeuert wird, weil er einfach nicht von seinem eigensinnigen Weg kann, dann in die Lage gerät, dass er so tun muss, als gäbe es eine bestimmte Schauspielerin, die aber nicht existiert. Und letzten Endes der Regisseur dieser nicht existierenden Figur wird und dann halt letzten Endes dann Al Pacino mit seinem Bart dann in einem Schauspielerwohnwagen sitzt und mit Lippenstift Kussmünder auf Autogrammkarten einer nicht existierenden Schauspielerin drückt. Und das muss man gesehen haben, das ist wirklich herrlich.
Weil man fairerweise sagen muss, dass Al Pacino manchmal übers Ziel hinausgeht, es tut ja einigen Filmen auch durchaus gut. Also wenn ich jetzt zum Beispiel an Carlitos Way denke oder an Heat, wenn der ja da nicht so völlig durchdrehen würde in Heat, wäre der auch nur halb so gut, der Film.
Nein, also wenn der Lust hat zu spielen, dann sehe ich ihn auch immer unglaublich gerne. Ich fand es ja super enttäuschend in Kurzer Prozess, Righteous Kill, wo zwei meiner Lieblingsschauspieler, Al Pacino und Robert De Niro, den ich ja noch eine Stufe höher setze bei mir, beide mal wieder zusammen in einen Film und dann kommt da so ein Schnarcher bei raus. Dann ist mir wirklich so ein Overacting, wie es teilweise in The Insider praktiziert, wesentlich lieber als dann so eine Klamotte.
Aber The Heat ist ja sowieso ein sehr merkwürdiger Film. Den habe ich jetzt 5-mal geguckt und jedes Mal kam er mir besser vor als vorher. Also der ist wirklich in vielen Details so großartig gedreht und funktioniert aber auch mit Spannungsbogen. Da könnte man auch nochmal 3 Stunden drüber reden.
Bestimmt, also der wächst, definitiv wächst der Film, weil der hat auch, der bringt so einen großen Ruf mit sich und wenn man den dann guckt das erste Mal, dann denkt man so, ja, war ganz gut, netter Film und ist dann so insgeheim ein bisschen enttäuscht, dass er den nicht weggeblasen hat, aber wenn man sich nochmal drauf einlässt, nochmal guckt, dann entdeckt man da wesentlich eine große Menge an schönen Sachen, worüber es sich lohnt zu sprechen.
Es war ein riesiges Fest mit euch, das großartig über Filme zu sprechen. Wir müssen das häufiger machen, oder?
Von unserer Seite gerne, hat echt Spaß gemacht, ja. Vor allem, weil ihr auch immer Filme in den Ring werft, die wir so dann oft nicht gesehen haben. Also ihr habt da, glaube ich, einen großen Fundus an Filmen, wo wir noch lernen können von. Oder dran wachsen können, sagen wir mal so. Es sind ja oft immer auch Herausforderungen, wenn ich an einen Film viele Blogger denke.
Stimmt, das werden wir auch übrigens wieder machen. Einen Film, viele Blogger wollen wir, wenn wir es noch schaffen, im ersten Quartal nochmal wieder 3 abgefahrene Sachen raussuchen. Auch immer vielleicht ein bisschen abseits unseres eigenen Beuteschemas. Das eigentliche Beuteschema sind nämlich Science-Fiction-Filme und der japanische Film, seit wir regelmäßig auf Nippon Connection, auf das Filmfestival in Frankfurt gehen. Aber wir finden bestimmt wieder Filme, über die es sich zu diskutieren lohnt.
Ja, wir sind dabei, auf jeden Fall.
Ja, auf jeden Fall.
Oh ja.
Ohne mit der Wimper zu zucken.
Eine Aufforderung an euch, liebe Hörer, guckt euch Mediennomaden an unter medien-nomaden.de, wenn ich es richtig in Erinnerung habe.
Ganz korrekt.
Und da gibt es vieles zu entdecken von den Jungs. Ein halbes Dutzend, wie wir gelernt haben, mit ganz vielen unterschiedlichen Sachen. Dieser Beitrag steht natürlich wie immer unter Creative Commons. Das heißt, wenn ihr nicht kommerziell seid, könnt ihr das bei euch einbinden. Und wenn ihr von uns noch mehr haben wollt, unter schöner-denken.de, da findet ihr auch ein Film, viele Blogger, das, was die Mediennomaden da gemacht haben. Patrick, David, vielen herzlichen Dank.
Gerne, es war ein tolles Fest.